Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einer Kostprobe. Ihr Titel? Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Es geht um Norbert Hummels brandneuen Gedichtband mit dem Titel Hellichter Tag. Warum fällt mir bei der Suche eines Titels für diese Kostprobe ausgerechnet dieses Gedicht von Rilke ein? Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Vielleicht, weil Norbert Hummel zusammen mit Jan Wagner vor kurzem die wunderbare Anthologie »Tanzt die Orange« herausgegeben hat, in der 75 der besten deutschen Lyriker und Lyrikerinnen auf ein Rilke-Gedicht mit eigenen Gedichten reagieren und so einen literarischen Dialog inszenieren, sozusagen ein freies poetisches Karaoke zu Rilkes 150. Geburtstag. Wir werden es noch vorstellen als Kostprobe. Vielleicht aber auch, weil das brüchige Lebensgefühl dieses Rilke-Gedichts den neuen Gedichten von Norbert Hummelt sehr nahe kommt. Auch sie sind geprägt von einem Gefühl der Brüchigkeit des Weltempfindens, ein Gefühl der Verletzlichkeit und des Ausgesetztseins, wie es der Klappentext des neuen Gedichtbandes formuliert. Ich zitiere. Neue Gedichte von Norbert Hummelt, einem der bedeutendsten Lyriker unserer Zeit. Hummelt erkundet Momente, in denen sich die Verletzlichkeit von Beziehungen und unserer Welt als solcher offenbart. Autor ausgezeichnet mit dem Hölty-Preis, Deutschlands höchst dotiertem Lyrikpreis. Jeden kann es treffen, von jetzt auf gleich, dass Sicherheiten brüchig werden und kein Geländer in Reichweite ist. Zumal in Berlin, der wimmelnden Stadt, Stadt voller Träume, wo am helllichten Tag das Gespenst den Passanten bedrängt. Eindringlich spüren die neuen Gedichte von Norbert Hummelt dem Gefühl nach, ausgesetzt zu sein. Sie erkunden Momente, in denen sich die Verletzlichkeit unseres Lebens offenbart. In der Ablösung zwischen Vater und Tochter, den Erinnerungen an die Eltern, der Gefährdung der Natur. Es sind Verse, die aus einem weiten literarischen Hallraum kommen, von Dante bis zu Pound und Eliot. Verse, die uns zum Nachdenken bringen und die Norbert Hummelt zugleich mit einer fühlbaren Leichtigkeit meistert. Und am Ende scheint gar eine neue Liebe als utopischer Ort auf. Können wir uns hierher flüchten, wo die Hagebutten leuchten und die Dohlenvögel kreisen? Norbert Hummelt wurde 1962 in Neuss geboren, wo er auch aufwuchs. In Köln hat er studiert und lange gelebt und gearbeitet. Und er wird, auch wenn er sehr bald zu ganz eigenständigen Formen gefunden hat, vielfach der Kölner Schule zugerechnet, zu der zum Beispiel Rolf-Dieter Brinkmann, Marcel Bayer, Thomas Kling und andere gezählt werden. Seit 2006 lebt Norbert Hummelt in Berlin, das auch Schauplatz etlicher dieser neuen Gedichte ist, die zwischen Mai 2018 und Mai 2024 entstanden sind. Norbert Hummelt hat 10 Gedichtbände und 2 essayistische Bücher, Übersetzungen unter anderem von Inger Christensen und T.S. Eliot veröffentlicht, Anthologien und andere poetische Sammlungen herausgegeben und viele Beiträge und Features in Zeitungen, Zeitschriften und im Rundfunk publiziert. In diesem Extra von podcastliteratur.de liest Norbert Hummelt Gedichte aus seinem neuen Band »Hellichter Tag«, der im November 2025 im Luchterhand Verlag erschien, und er verbindet sie mit knappen Erläuterungen zu ihrer Entstehung.
Ich bin Norbert Hummelt, ich lese Gedichte aus dem Band Hellichter Tag. Voran steht ein Motto von Paul Celan. Was es an Sternen bedarf, schüttet sich aus. Supermond. Kennst du schon die Worte, die einer zu dir spricht? Nein, ich kenn die Worte, verdammt nochmal, noch nicht. Kennst du schon die Blumen, die keiner für dich pflückt? Ja, ich kenn die Blumen, ich bin doch nicht verrückt. Was liefst du dann die Straße so stur geradeaus? Ich wusste es nicht besser, ich wollte aus dem Haus. Kennst du schon die Stelle, wo alles in dir bricht? Nein, ich kenn die Stelle, verdammt nochmal, noch nicht. Kennst du schon die Schmerzen, die keiner mit dir teilt? Ja, ich kenn die Schmerzen, ich habe mich beeilt. Warum bist du gelaufen, viel weiter als gewohnt? Ich fühlte mich erschlagen von diesem Supermond. Was soll das mit dem Mond jetzt, was hat er dir getan? Ich habe laut geschrien, dann kam die Straßenbahn. Und kennst du auch den Frühling, in dem kein Vogel singt? Ja, aber selbstverständlich, von ihm bin ich umringt. Und kennst du die Getränke, die keiner mit dir trinkt? Die trinke ich alleine, so gut es mir gelingt. Und kennst du schon die Stunde, wo alles nicht mehr geht? Nein, ich kenn die Stunde, verdammt nochmal, zu spät. Kennst du meine Stimme? Hast du sie schon gehört? Ich kenne deine Stimme. Du hast mich doch zerstört. Kennst du nun die Worte, die einer zu dir spricht? Nein, ich kenne die Worte, verdammt nochmal, noch nicht. Das war das erste Gedicht in diesem Band. Die ersten 5 Gedichte, die erste von 7 Abteilungen, spielen in meiner Vorstellung alle förmlich auf der Straße, einer großen Straße im nordöstlichen Zentrum von Berlin, die einfach immer geradeaus führt, auf der eine Straßenbahnlinie läuft. Wie auch in dem Titelgedicht des Bandes, das ein Motto hat, ein Motto von Ezra Pound, Pull down thy vanity, was so viel heißt wie, lass das mal mit deiner Eitelkeit, schwing sie dir ab. Pull down thy vanity, hellichter Tag. Wimmelnde Stadt, Stadt voller Träume. Er nahm für eine Weile Platz auf einer Bank, er war gegangen. Der grüne Teich hinter dem Thälmann-Denkmal bei den Blocks, das war sein Ziel für diesen Morgen, welch ein Unterfangen. Da waren Jungs, die fuhren da auf Skates, und Männer standen dunkel hinter Büschen. Es waren Zeilen, dachte er, von Yates. Doch wenn er dort war, mit der Hand nach dem Geländer fasste, wenn er da stand, auf das Wasser sah, was dann? Lass ab, du Faselhans, was soll der Tanz? Beherrsche dich, lass alles gehen, wie es eben will. An Eleganz hat dich der grüne Grashalm ausgestochen. Er hatte leise vor sich hingesprochen, alles still. Die erste Nacht unter der S-Bahn-Brücke war noch schön gewesen. Mitte August, noch nicht besonders kalt. Das Morgenlicht und wie es spielte an den Stahlgerüsten, so ein Glanz. Und wie die Schritte der Passantin hallen. Er hatte immer noch ein Buch dabei, er konnte es mit bloßen Augen lesen. Und dieses Buch, das er jetzt las, das hieß... Der Name war ihm momentan entfallen. Nur jener Alte im Quartier Latin, der Handgeschriebenes von sich selber feilbot und dem er nichts gegeben hatte, als er jung war, ging ihm nach. Lass ab davon. Er dachte über Stunden nur an die metrische Struktur, an die Musik und dass es diesmal dennoch nicht gelingt. Lass ab. Was hilft es dir, dass etwas in dir denkt, und dass es leise zu dir spricht, wie an den Stahlgerüsten jetzt das Morgenlicht. Wimmelnde Stadt, Stadt voller Träume, wo am helllichten Tag das Gespenst den Passanten bedrängt. Das zweite Kapitel dieses Bandes verlässt Berlin, kehrt zurück in Gebiete der Herkunft, das ist in meinem Fall der Niederrhein, wo ich groß geworden bin, aber es ist auch die Gegend etwas weiter südlich, rheinaufwärts, die für mich eine Feriengegend war, schon als kleines Kind, als wir nämlich sehr häufig in ein bestimmtes Dorf im Hunsrück fuhren. Und dahin führt das nächste Gedicht, Das verlorene Paradies. Mit einem Motto aus dem Purgatorio von Dante, die Dämmerung wich schon der Morgenstunde. Das verlorene Paradies. Hier meine Hand, falls du ausgleiten solltest, weil mein Fuß kennt ja jeden Tritt. Bis hierher sind wir mit Glück gelangt und der Matsch ist gar nicht so schlimm. Noch gestern, heißt es, war der Weg vereist. Nun hat es für uns über Nacht getaut. Hier ist der Steg, die Klamm beginnt. Hier bin ich mit meinem Vater gegangen. Wenn oben im Feld schon die Sonne stach, war es hier unten so angenehm kühl. Und einmal, als dann das Unwetter kam, hat er mich unter dem Felsen verborgen. Hörst du das Rauschen? Hörst du es nicht? Kannst du den Sommer, die Falter sehen? Kannst du, was ich dir sage, verstehen? Ich sehe die Falter, sie sind noch nicht da, und nur die blank gespülten Schiefersteine spiegeln das alte und kommende Licht. Doch sehe ich hier alles, was ich jemals sah, so oft ich schon in diesem Waldtal war. So oft ich aber hier gewesen bin, so bin ich noch nie diesen Felssteig gegangen. Geh du voraus und führ mich dorthin. Aber der Erbach führt sonst viel mehr Wasser, und dann rauscht es hier so. Ich weiß nicht, ich kann es nicht gut erklären. Ich höre es im Kopf, aber nicht mit den Ohren. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es ist der alte Mittelwellensender, und jetzt schalten sie die Musikbox ein. Tante Maria am Spielautomaten, und der Hofhund schlägt wieder an. Alois kommt auf dem Traktor gefahren. Am Wochenende ist Kirmes in Beulich. An jeder Tür klopfe ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Das Haus zeigt nach der Wetterseite und einer hat schon auf uns gewartet. Sollen wir reinkommen? Lieber nicht. Aber im Haus ist doch sicher ein Tisch. Da ist der Stall, die Märzluft ist frisch. Ein Tisch, drei Stühle stehen jetzt vor dem Haus, zwei Bier, ein Kaffee, macht ja nichts draus. Das Radio läuft, wie es immer war, als wäre noch die Musikbox da, und Günther sagt weder nein noch ja. Die fragen sich alle, wie das geht, dass einer so wie ich noch in der Mannschaft steht. Ich mach halt die Tore, bin immer noch gut, mit über 60, Knie kaputt. Jetzt hab ich schon lange den Hund nicht mehr, und wenn ich dran denk, wie die ganze Zeit damals der Prinz an der Kette lag, das kann ich nicht mehr, und das tut mir auch leid. Ich hab doch das Haus auf der Wiese gebaut, das steht da, bloß hat sich die Frau nicht getraut, sagt, ich und dein Vater, das geht doch nicht gut, komm mit mir nach Boppard, folge dem Blut. Komm mit mir nach Boppard, da fließt der Rhein, das kann doch für dich so schwer nicht sein. Aber das ging nicht, hier oben das Dorf. Ich mach halt die Tore, bin immer noch gut, mit über 60, Knie kaputt. Ich fahre jeden Tag nach Mendocino. Da stehen wir hier, und das ist der Wald. Ich dachte, hier werde ich niemals alt. Jetzt liegen die Stämme, die Rodung beginnt. Aber ich war doch hier glücklich als Kind. Es ist dir so licht und es klingt dir so dumpf. Ich wollte es dir, wie es früher war, zeigen. Ich setze mich jetzt allein auf den Stumpf. Was ist es hier wüst und was ist es hier licht? Das wusste ich bis heute nicht. Wer hat mein Bild hier oben zerstört? Ich habe davon noch gar nichts gehört. Der Borkenkäfer war's, der Wind. Der Borkenkäfer war's, der Wind. Mendocino, folge dem Blut. Komm mit nach Boppard, Knie kaputt. Doch sehe ich hier alles, was ich jemals sah. Das Glockenseil ist ja immer noch da. In der Kapelle, dann hören sie unten, wenn wir dran ziehen, im ganzen Dorf, wie einer hier oben die Glocke läutet. Doch keiner weiß mehr, was es bedeutet. Der Borkenkäfer war's, der Wind. Aber ich war doch hier glücklich, als Kind. Ein weiteres Gedicht, das mich erinnert und führt mich auch in eine Kindheitslandschaft, die ganz anders geworden ist, vor ein paar Jahren. Der braune Gott. I think that the river is a strong brown god, T.S. Eliot. Der heilige Nepomuk stand auf der Brücke, gebaut aus Grauwacke, Pfeiler und Bögen, beim Weinort Rech in der Mitte der Ahr, und sah von dort oben über die Wasser, solange ich denken kann, war er da. Der Ort war bekannt von Betriebsausflügen. Mein Vater, der kaum je Wein trank, brachte von dort eine Flasche mit. Sie saßen beim Hostert auf der Terrasse, wo man zum Wald blickt, zur Saffenburg, hoch auf dem Bergsporn über der Ahr, und ich dachte an die blanken Wurzeln, die ich mit 12 bei der Böschung sah. Herr Brettschneider wusste zu berichten, dies sei das nördlichste Rotweingebiet, das man in ganz Europa kannte. Und wenn einer sagte, er war an der Ahr und habe dabei auch den Fluss gesehen, dann zeigte das nur, er war gar nicht da. So wurde es seinerzeit kolportiert. Von Heizöl im Fluss war nie die Rede. Und immer noch kommen die braunen Wasser und spülen und reißen die Pfeiler fort, und Nepomuk schaut auf die wilden Wasser. Und das ist der starke, der braune Gott, der nimmt, was er gab, in der Mitte der Ahr. Und ich denke an die blanken Wurzeln, die ich mit 12 bei der Böschung sah. Sperlingsschlacht. Die Bücher meines Vaters machten weite Reisen. Manche nahm er mit auf die Krim, das Neue Testament zum Beispiel, Dünndruck, in rotes Leinen gebunden, kam aus Sevastopol mit ihm zurück. Und manche kaufte er auch an der Front, zum Beispiel ein längeres Werk über Paulus. Darauf verwandte er seinen Sold und schickte es von da nach Hause mit der Bitte an seine Mutter, gut auf diese Bücher aufzupassen und keine Luftangriffe darauf zuzulassen. Die Bücher meines Vaters standen lange still, in Reih und Glied in seinem Bücherschrank. Ich sah von ihnen nur die Rücken, Weltgeschichte von Alfons Nobel oder Hans Habe ob 1000 Fallen. Nie sah ich ihn in diesen Büchern lesen. Und später musste ich mich mit dem Staubtuch bücken. Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, seine Meinung darüber zu hören, aber ich konnte seinen langen Schlaf nicht stören. Die Bücher meines Vaters sind in Auflösung. Schon bald lebt niemand mehr, der sie noch lesen kann, mit einer Kenntnis von diesem Mann, der sie früher einmal besaß. Neulich las ich in nur einer Nacht von Edzard Schaper Sperlingsschlacht. Seite um Seite, wie ohne Sinn, war doch kein Wort von ihm darin. Das waren nun Gedichte, die anscheinend weit zurückgreifen in die Vergangenheit, aber dabei Dinge heraufholen, von denen wir gar nicht sicher sind, ob sie in der Vergangenheit liegen oder anderswo. Es gibt andere Gedichte in dem Band, die versuchen, nichts anderes als das, was Gedichte sehr oft versuchen, auf den Augenblick zuzugreifen und ihn in irgendeiner Weise zu verewigen. Aber auch der Augenblick ist immer gleich wieder vergangen. Augenblick. Unvermutet kommt sie an. Kein Kind mehr in der blauen Jacke. Mädchen an der Straßenecke, das mich erst nicht sieht, dann winkt. Ein weiteres Gedicht aus diesem dritten Kapitel, das dem Erwachsenwerden und Fortgehen meiner Tochter gewidmet ist. Glück. Meine Tochter hat mir erstmals eine Zigarette gedreht. Sie raucht nicht, aber drehen kann sie, das finde ich gut. Ich rauche ja selber auch nicht so richtig, ich fürchte, ich paffe bloß und weiß bis heute nicht, wie inhalieren geht. Das mag der geheime Grund sein, weshalb ich nie süchtig geworden bin. Es ist nur so, das Leben ist endlich. Bald steht eine Untersuchung an, doch Abende gibt es, da sitzt man gern draußen, es ist warm. Menschen sind da und alle sind freundlich. Eine rotblühende, mächtige, prächtige Rosskastanie steht da im Hof und da steht sie und steht in einer mir bis dato unbekannten Ecke in Charlottenburg. Und man muss nicht einmal für den Wein bezahlen. Das ist perfekt, nahezu so, dass man glücklich sein kann, solange wie die Zigarette brannte, kunstfertig, wie ich es niemals könnte, von meiner Tochter für mich gedreht. Wir machen jetzt einen Sprung schon ins Schlusskapitel, ins siebte Kapitel dieses Bandes, Helllichter Tag. Und ich lese Ihnen jetzt noch zwei Gedichte. Eines davon ist ein Beispiel für eine Arbeitsweise, die mir bei diesen Gedichten viel Freude gemacht hat, nämlich eigentlich parallel zu Songs zu arbeiten, zu ja, Rocksongs überwiegend. Also dass eine Musik da ist, zumindest in meinem Kopf beim Schreiben, die Sie vielleicht auch mithören können, wenn Sie sie erkennen. Oder vielleicht darf ich Ihnen in diesem Fall, weil wir ja unter uns sind, einen kleinen Tipp geben. Hören Sie doch mal Thunder Road von Bruce Springsteen und dann das folgende Gedicht, Die Stufen. Terrassentür knallt, ein Sommerkleid weht, sie tanzt und erscheint und verschwebt bei den Stufen und das Radio geht. Roy Orbison singt für die Einsamen und erkennt natürlich auch unsere Namen und das ist okay für mich. Willst du nicht kommen, komm doch heraus, ich kenne in der Stadt ein großes gelbes Haus, da klappern die Fenster und der Wind weht frisch, da warten sie nur auf eine wie dich. Du denkst vielleicht, wir sind nicht mehr so jung, aber das ist doch keine Entschuldigung. Hab etwas Mut, es kommt die Zeit, nur ein paar Schritte, es ist gar nicht so weit, von der Terrasse zum Beifahrersitz, das ist okay für mich. Ich saß allein auf den Stufen an der Lahn, sah auf den Fluss, wo die Tretboote fahren, um mich Kinder und ihr lautes Rufen, die sahen mich gar nicht dort auf den Stufen. Ich saß nur da und sah auf den Fluss, da ist nichts, weswegen man weinen muss. Ich ging allein im Wald bei dem Brunnen, die Fichtenstangen standen kahl und hoch, über mir kreiste ein Rotmilan, stiller, als man es aushalten kann. Ich roch bei dem Brunnen den Spiritus, da ist nichts, weswegen man weinen muss. Es ist nur Fleisch, das ein bisschen verbrennt, kein Grund, dass ein älterer Mann drüber flennt. Ich ging allein im Gewerbegebiet, wo sich bei Tegut die Straße zieht, stand an der Ampel, es kam kein Grün, über mir sah ich die Wolken ziehen, und das ist okay für mich. Ich hab das Auto aus der Werkstatt geholt, es ist für diesen Sommer noch gut genug besohlt. Willst du nicht kommen, komm doch heraus, ich kenn in der Stadt ein großes gelbes Haus, da klappern die Fenster und der Wind weht frisch, da warten sie nur auf eine wie dich. Dort bei den Stufen, am Ufer von der Lahn, sitzen wir zwei, wo die Tretboote fahren. Über uns kreist ein Rotmilan. Wir sitzen da und schauen auf den Fluss. Da ist nichts, weswegen man weinen muss. Und das ist okay für mich. Und zum Schluss Verborgenheit. Schwarze Vögel, Dohlenvögel, Schattenriss vorm blauen Himmel. Glaubst du, dass es Dohlen sind, die da überm Steinbruch kreisen? Hagebutten, Hagebutten, heidelblaue Beeren leuchten und die schwarzen Dornenzweige sind von Flechten überzogen. Ist das nicht ein böses Zeichen? Nein, sagst du, ein gutes Zeichen und du nimmst mich bei der Hand. Leider kenne ich nicht die Namen der Gehölze und Gesträuche und wenn ich sie nennen will, kann es sein, dass ich mich täusche. Von den Vögeln ziemlich allen sind die Namen mir entfallen. Weißt du nicht mehr, wie sie hießen? Von Lebendigem die Namen, musst du doch als Dichter wissen. Doch, ich glaube, es sind Dohlen, die da überm Steinbruch kreisen. Niemand kann uns hier entdecken, wo wir tief verborgen sind. Heidelblaue, irgendwelche, Beeren, die am Dornbusch wachsen. Darfst du in den Mund nichts stecken, wenn die Hagebutten leuchten. Heute geht auch gar kein Wind. Mir ist bange, schrecklich bange. Wird der Krieg auch hierher kommen, wenn sie alles rings vernichten, können wir uns hierher flüchten, wo die Hagebutten leuchten und die Dohlenvögel kreisen. Aber du besinnst dich lange, hierher kann der Krieg nicht kommen. Sieh, die schwarzen Vögel kreisen, Schattenriss vorm blauen Himmel und die Hagebutten leuchten.
Soweit für heute die Kostprobe in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern mit Norbert Hummelt und Gedichten aus seinem brandneuen Lyrikband Hellicht der Tag, der im November 2025 im Luchterhand Verlag erschien. 112 Seiten, Hardcover 20 Euro. Vielen Dank, dass Sie solche wundervollen Gedichte von einem der besten Lyriker Deutschlands hören.